Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr spricht heute gegenüber den Leuten, gegenüber dem Volk, wie es heißt, und zugleich auch gegenüber seinen Jüngern, über die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Na, macht man denn sowas? Man muss doch mit den Leuten reden, ne? Und nicht über die Leute. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das Interesse, das wichtige Interesse des Herrn heute? Das ist der Schutz des Volkes, der Schutz der Leute vor diesen Pharisäern und Schriftgelehrten und vor ihrem Gift, das sie im Grunde genommen verbreiten. Und dann zugleich eben auch eine Anweisung an seine Jünger, an die späteren Apostel, mit dem Charakter, sie zu warnen, ihnen auch sich ein Gebaren einfallen zu lassen, wenn sie dann in Anführungszeichen gesprochen in Amten würden sind, wie es die Pharisäer und die Schriftgelehrten tun. Was machten sie dann? Sie haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass sie gesetzgeberische Funktion haben, von Amts wegen sozusagen. Denn Mose ist ja der Gesetzgeber, zumindest eben der Vermittler der Gesetze Gottes an das Volk. Also wer auf dem Stuhl des Mose sitzt, der ist eine ganz große, erstrangige, religiöse Autorität. Und diese religiöse Autorität haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer im Volk. Und sie werden auch als solche anerkannt von den Leuten. Das ist ja gerade dann das Gefährliche, wenn die ihrem Amt nicht Genüge tun. Wenn sie ihr Amt verfälschen, wenn sie ihre Amtsautorität missbrauchen. Und was sagt der Herr ihnen? Oder über sie, sie lasten den Leuten schwere Lasten auf, aber sie selbst denken überhaupt nicht daran, diese Lasten zu tragen und mitzutragen. Das heißt im Klartext, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie sagen, Kraft unserer geistlichen Autorität sagen wir euch, den Leuten und dem Volk, was Trumpf ist, und das habt ihr zu tun, wir sind davon dispensiert. Wir sagen das nur, aber haben an den Lasten keinen Anteil. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt, sie nehmen sich eigentlich davon aus, dass auch sie genauso dem Willen Gottes zu 100% unterworfen sind, wie die Menschen allesamt. Und dass sie sich keine Sonderrechte herausnehmen dürfen, dass sie keine Sonderansprüche haben in ihrer und aufgrund ihrer geistlichen Stellung. Im Gegenteil. Sie sind eigentlich zuallererst einmal die Adressaten dessen, was sie dem Volk an Lasten aufbürden. Ganz wichtig ist das, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Deswegen sagt der Herr, macht also, was sie sagen, Kraft ihrer geistlichen Autorität, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Das heißt, das eine sagen sie, das andere tun sie. Sie predigen Wasser und trinken selbst den Wein, wie wir das ja auch so in diesem Sprichwort ausdrücken. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ein schwerer Amtsmissbrauch, den der Herr da diesen obersten Autoritäten des Volkes Israel vorhält. Autoritäten, die doch eigentlich im Namen Gottes auftreten sollen, die den Menschen den Weg in den Himmel zeigen und weisen sollen. Die beuten ihre geistliche Autorität aus zu eigenen Zwecken. Das heißt, sie benutzen die Religion, sie benutzen den lieben Gott, sie benutzen ihre Stellung als geistliche Autoritäten zu ihrem Privatvergnügen. Das ist schlimm und schimpflich, wie es eigentlich schlimmer kaum noch vorstellbar ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist eine Form von Korruption. Auch wenn es da so unmittelbar scheinbar gar nicht um Geld oder materielle Vorteile geht. Das ist eine Form von Korruption. Korruption bedeutet, dass ich meine Stellung, mein Amt dazu benutze, um mir privat daraus Vorteile zu verschaffen. Geht absolut nicht. Für einen geistlichen Amtsträger schon mindestens 100 Mal nicht. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben es ja beispielsweise zu tun mit dem sexuellen Missbrauch. Ein Etikett, eine Bezeichnung, die ich nicht gerade für glücklich halte. Nicht, dass ich da etwas relativieren würde oder dass ich da irgendwo das verharmlosen würde. Genau das Gegenteil, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber worin besteht zuallererst einmal der Missbrauch dieser Priester, sogar Bischöfe, wie es sein soll, wie man sagt? Der Missbrauch besteht zuallererst einmal in einem Missbrauch der geistlichen Autorität, die es ihnen überhaupt erst ermöglicht hat, so Zugriff zu nehmen auf die Leute und mit dem Rückhalt ihrer Autorität beim Volk dann auch noch sozusagen geschützt waren, wenn sie etwas gegen sie gesagt würde, dann haben alle anderen gelogen. Die geistlichen Amtsträger, die stehen über Gut und Böse, liebe Brüder und Schwestern. Das ist zuallererst einmal Amtsmissbrauch, was wir da schon seit Jahren, Jahrzehnten beklagen müssen und was furchtbar ist. Ich habe da noch nie irgendwo ein Wort verloren gehört eigentlich. Sondern es geht dann eigentlich nur, wir fokussieren immer nur die Sexualität. Das macht natürlich diesen Missbrauch nur umso schlimmer. Von den Opfern gar nicht zu reden natürlich. Die sollen hier gar nicht ausgespart werden, aber das ist jetzt nicht das Thema, weil das im Zusammenhang mit dem Evangelium zu weit führen würde. Das muss uns einmal bewusst werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn man von einem kirchlichen Amtsträger sagen kann, der predigt Wasser für die Leute und trinkt selbst den Wein, der sagt, ihr müsst fasten, ihr müsst Rosenkranz beten und er führt ein Leben wie Gott in Frankreich, beteiligt sich überhaupt nicht an einem Rosenkranz. Was soll ich denn von dem halten? Der ist doch für mich nicht glaubwürdig, oder? Das müssen wir ganz klar sein. Ich klage hier nicht an. Sondern
sondern da steht die ganze Glaubwürdigkeit nicht nur des einen, sondern mehr oder weniger und unterschwellig dann schon die Glaubwürdigkeit des ganzen Klerus dann auf dem Spiel. Ne? Das, was man dann, ja, wir dürfen nicht unter Universalverdacht die Priester stellen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie einen Haufen Geldmünzen da haben und sagt Ihnen einer, da sind falsche Münzen drunter, da trauen Sie dem Ganzen, da wollen Sie den ganzen Haufen nicht, ne? Soll ich das einem verdenken? Also wirklich nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Anspruch an den Klerus kann, der Anspruch kann nicht hoch genug sein. Die müssen tadellos sein, davon spricht auch Paulus. Dass er allerhöchsten Wert darauf legt, dass ihm niemand am Zeug flicken kann, jedenfalls zu Recht. Nichts wird ihm genug am Zeug rumgeflickt, natürlich, wissen wir ja, aber nicht zu Recht, sondern verleumderisch. Das ist dann natürlich etwas anderes. Mit der Kategorie von Leuten werden wir es immer zu tun haben, mit den Verleumdern. Zurück zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Der Herr nennt ganz konkret die Missbräuche. Er sagt, die stehen an der Straße, machen ihre Gebetsriemen breit, machen die Quasten an ihren Leibs lang und breit, dass man sie sofort als die Oberfrommen dann erkennen kann, ne? Und so weiter. Und so, oh, das sind aber Mordsleute. Und bei den Festmählern und in den Synagogen, da wollen sie die vordersten Plätze, die Ehrenplätze haben, wollen überall den roten Teppich ausgerollt haben, lassen sich gern Rabbi nennen und alle diese Dinge. Sie sind also völlig darauf bedacht, dass man ihnen die Honneurs macht. Worin besteht da jetzt ganz konkret auch noch einmal dieser Missbrauch? Sie haben ihre Autorität, um das Volk Gott entgegenzuführen. Gott spielt gar keine Rolle mehr, sondern ich, meine Selbstverliebtheit, mein Stolz. Das ist das Schlimme. Das macht so viel kaputt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist immer die Frage, hat der geistliche Führer Christus im Blick? Will er die Menschen zu Christus führen? Und das will ich wenigstens, hoffe, dass es mir mehr oder weniger gelingt. Das hängt ja auch dann von den Leuten ab, ob die sich führen lassen oder nicht. Aber ich möchte eigentlich von meiner Seite aus es nicht fehlen lassen. Das wäre mir schlimm, dass ich den Leuten wenigstens den Weg zeigen will. So wie ein Pfarrer von Aas, der dem kleinen Bub, den er nach dem Weg nach Aas gefragt hat, und er ihm den Weg genannt hat, gesagt hat, du hast mir jetzt den Weg nach Aas gezeigt und ich zeige dir den Weg in den Himmel. Das ist das Einzige, wozu der Klerus, die Priester und die Bischöfe verpflichtet sind. Das ist das Einzige, was sie überhaupt nur interessieren darf. Und nicht irgendetwas Privates, geschweige denn ihre Ehren und ihre und die Honneurs oder wie ich es gerade gesagt habe, auch den roten Teppich ausgerollt zu haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich muss hier in diesem Zusammenhang aber auch was anderes sagen. Ist es deswegen also richtig, wie wir es schon lange, seit dem Konzil eigentlich schon damit zu tun haben, dass also ein Priester dann am Ende nur noch der Schwasch und der Kurt und der Adam und was weiß ich wer ist, Ai, Gude, wie? Leibe nicht, bei Leibe nicht. So darf ein Priester mit sich nicht verfahren lassen, wie das heute längst selbstverständlich geworden ist. Warum denn nicht? Wenn er dagegen einschreitet, geht's dann um ihn selbst? Hoffentlich nicht. Aber warum musste er denn da einschreiten gegen dieses Kumpaneiverhalten? Weil er etwas zu schützen hat. Weil er etwas zu schützen hat, das er sich selbst nicht gegeben und verdient hat. Was ihm gegeben worden ist, nämlich diese geistliche Autorität, nicht nur im Namen Christi zu handeln, sondern in persona Christi zu stehen. Der ist nicht einfach so der Fritz und der Schosch von der Eck. Natürlich haben sich die Priester selbst dazu gemacht, ist ja auch kaum jemand dagegen mal eingeschritten. Das beginnt schon bei der Priesterkleidung, liebe Brüder und Schwestern. Wenn ein Priester eine Soutane anzieht, dann soll er das bitteschön natürlich nicht machen in der Gesinnung, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten mit Questen und mit allem möglichen Gedöns jetzt drumherum, sondern zum Zeichen dafür, dass er von Christus bestellt ist, ohne sein Verdienst, von Christus erwählt ist, ohne sein Verdienst, um alle, die ihm begegnen, zumindest nachdenklich zu machen, wofür der eigentlich da ist, nämlich um auch sie zu Christus zu führen. Also das, was er zu schützen hat, der Priester, dass er eine Kumpanei nicht eingehen darf, das ist das, was er eben treuhänderisch anvertraut bekommen hat und deswegen schützen muss. Von Christus treuhänderisch anvertraut hat, bekommen hat. Das ist ein Aspekt, der praktisch unbekannt ist. Ich muss Ihnen dazu sagen, was ich Ihnen hier sage, habe ich weder an einer theologischen Fakultät gehört, noch in einem Priesterseminar. Ja. Muss ich da noch was dazu kommentieren? Wirklich nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, natürlich ist die Gefahr sehr groß für einen Priester und erst recht für einen Bischof, dass er diesem Stolz erliegen kann. Denn er hat ja eine exponierte Stellung für das Volk und auch vor dem Volk. Ich stehe hier vor Ihnen. Ich sage Ihnen etwas. Ich sage es auch mit dem Anspruch, dass das eben verbindlich ist für Sie. Dass das nicht irgendwo meine persönlichen Gedanken sind und etwas, was ich mir angelernt hätte oder sowas. Oder dass ich Sie irgendwie da unter Druck setzen will. Das ist weit gefehlt. Wäre ganz schlimm, wenn es so wäre. Aber ich habe eine Amtsautorität, Kraft der Weihe als Priester, die jeder Priester hat, erst recht ein Bischof hat. Im Geistlichen aber links auch nur. Das muss ich dazu sagen. Ja. Ein Priester kann nicht Kraft seiner Amtsautorität einer Hausfrau vorschreiben, wie sie die Mehlschmitz anzurühren hat. Oder wie der Metzger seine Bratwürsten, die Fleischwurst herzustellen hat und der Bäcker die weg und das Brot zu backen hat. Das geht ihn überhaupt nichts an. Aber im geistlichen Bereich ist er diese Autorität und die darf er nicht verstecken. Und er muss die Wahrheit verkünden, gelegen oder ungelegen. Denn wenn er seine Autorität, seine Amtsautorität von Christus hat, zu dem und nur zu dem Zweck, um die Menschen zu Christus zu führen, dann darf er nicht sagen, so zarte Gemüter könnte ich jetzt vielleicht so ein bisschen da verängstigen und vergrauen und verärgern. Die erscheinen dann am nächsten Mal nicht mehr. Was ein Unsinn, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich mache ein Angebot, da kann jeder in Freiheit sagen, akzeptiert oder sagen, du kannst mir die Ruhe lassen. Das ist dann die Freiheit des Einzelnen. Das ist doch das. Das ist das Entscheidende. Wenn die Priester nicht die ganze Wahrheit gelegen oder ungelegen verkünden, liebe Brüder und Schwestern, wie sollen denn die Leute den Weg in den Himmel finden? Ein Unding so etwas. So der zarte, verschmuste Umgang, ne? Wie das so nach dem Konzil so üblich geworden ist, liebe Brüder und Schwestern. Das ist nicht Demut. Das ist nicht Nächstenliebe. Das ist Amtsverweigerung. Dazu steht zu viel auf dem Spiel. Ein Arzt würde das niemals tun, der sagt, wenn ich ihr Leben retten will, dann muss ich jetzt diesen Eingriff vornehmen. Das gibt eine ganz komplizierte Geschichte, die wird auch sehr schmerzhaft, das weiß ich, was noch alles. Aber anders kann ich ihr Leben nicht retten. Das gilt analog für den Priester und die Sorge, Seelsorge, nicht um die Psyche, sondern um das Pneuma, die unsterbliche Dimension, die ewige Dimension des Menschen, für die er zu sorgen hat. Und wenn das nur eben dadurch möglich ist, und es ist nur dadurch möglich, dass eben auch die ganze Wahrheit verkündet werden muss, auch dann, wenn die mehr oder weniger vielen Leuten nicht angenehm sind, tja, es ist jeder frei, auch einem Arzt zu sagen, wenn das so ist, lasse ich den Eingriff nicht an mir vornehmen. Gut, stirbst du halt. Die Dinge liegen doch ganz einfach, oder? So ganz einfach nachzuvollziehen. Ich verstehe die ganzen Probleme, die da ventiliert werden, verstehe ich überhaupt nicht, liebe Brüder und Schwestern. Also der Priester zumindest muss sich bewusst sein, dass er zur Verkündigung der ganzen Wahrheit verpflichtet ist, auch wenn ihm dann der Eiswind in das Gesicht bläst. Und dann ist dann auch noch die andere Seite. Es ist nicht nur so, dass er darauf achten muss, dass ihm die Leute nicht gram sind, sondern dass er auch deswegen nicht stolz ist, weil er im Ornat vor den Leuten steht. Warum steht er denn im Ornat und nicht in der Jeanshose, ne? Mit der Hose drehen? Weil er in persona Christi steht. Weil er in persona Christi steht. Und nicht in eigener Person. Deswegen ist es einem Priester nicht gestattet, den priesterlichen Dienst sozusagen nach seinem Geschmack zu gestalten. Das ist öffentlicher Kult, öffentliche Liturgie der ganzen universalen Kirche und nicht seine Privatveranstaltung. Auch das gehört modernerweise in diesen Zusammenhang heute mit diesem Evangelium. Auch wenn es den Leuten gefällt. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben die Kategorie Leute und was die für schön empfinden, hat in der Kirche nichts verloren. Gar nichts. Dem Amtsträger hat es nur um die Leute insofern zu gängen, dass er sie zu Christus, ich sage es immer wieder, führt. Sein Dienst ist zuallererst ein Dienst für Christus in seiner Person an den Menschen. Es ist kein Dienst im Auftrag der Menschen. Die haben ihm keinen Auftrag zu geben. Wenn er denen zum ersten Mal als Priester begegnet, hat er schon seinen Auftrag. Mir hat anfangs, als ich hierher kam als Pfarrer, hat mir mal einer gesagt, Herr Pfarrer, was können Sie hier so gut haben? Der hat schon scheinbar mitgekriegt, dass mir also da auch der kalte Wind ins Gesicht geblasen ist. Sie können das hier so gut haben, Sie bräuchten nur zu machen, was die Leute sagen. Ja. Das ist Verrat. Das ist eine Versuchung, so etwas zu sagen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, meine Autorität, wenn ich vor Ihnen stehe, habe ich von Christus, um sie in seinem Sinne auszuüben. Für sie, damit sie in den Himmel kommen. Das ist es. Schwer zu verstehen. Ne? Ja. Dann sagt der Herr, ihr sollt euch von keinem Rabbi Meister nennen lassen. Denn nur einer ist euer Meister. Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet denn das, hier Meister zu sein? Worin denn Meister? Worin will uns Christus Meister sein? Denn es wird ja im Evangelium unterschieden zwischen Meister und Lehrer. In seinem Beispiel, das er uns gegeben hat. Das heißt, die Norm, nach der ihr leben sollt, hat sich nur nach mir zu richten. Es gibt keinen anderen Meister als mich. Und diese Meisterschaft in Anführungszeichen bezieht sich auf mein Lebensbeispiel, das ihr nachahmen sollten. Wir nennen das traditionellerweise Christus-Nachfolge. Ihr sollt mir nachfolgen. Ich bin der Meister und ihr habt keinen anderen Weg in den Himmel, als in meine Fußstapfen zu treten. Der Meister bin ich und nicht ihr. Und ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen. Denn einer ist euer Lehrer. Christus. Ich erinnere mich noch an einen Prediger, liebe Brüder und Schwestern. Ich war damals noch nicht Priester gewesen, war halt in der Sonntagsmesse. Und der arme Pfarrer, der hat sich dann damit rumgeplagt. Da hat er nämlich ein Problem da gekriegt. Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen. Ja, darf ich jetzt nicht mehr sagen, Herr Lehrer? Abgesehen davon, dass es ja heute auch nicht mehr ist. Die Lehrer werden ja auch nicht mit Herr Lehrer, wurde mir angesprochen, ne? Wenn ich mir das an meine Schulzeit erinnere, lieber Mann, hätten wir über und drüber auf die Backen gekriegt. Und wären nicht wegen Missbrauchs zu der Polizei gegangen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet hier Lehrer? Lehrer bedeutet hier, alles, was ihr zu lehren habt, ihr Apostel, ist das, was ich euch zu lehren geboten habe. Ihr seid nicht selbstständig Lehrer, dass ihr eure eigenen Lehren zum Besten geben könnt. Das ist Gift, die Gemeinde vergiftet. Sondern ihr habt alles getreu, die Menschen so zu lehren, wie ich es euch gelehrt habe. Ihr seid meine Schüler und ich euer Lehrer. Sie dürfen also ruhig zum Lehrer, Herr Lehrer sagen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, denn es geht hier nur um die göttliche Wahrheit, die dem Menschen, keinem Menschen zur Verfügung steht. Das hat übrigens eine große Bedeutung für heute, ne? Wobei ja Kirche und katholische Lehre modernisieren wollen, sozusagen neu erfinden wollen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ihr seid keine Lehrer, ihr habt nur einen Lehrer, der ist Christus. Und das, was er euch gelehrt hat, ist dasselbe gestern, heute in Ewigkeit, das ist euch unverfügbar. Und das habt ihr zu verkünden, gelegen oder ungelegen, 100%. Und ihr sollt euch auch nicht Vater nennen lassen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Ihr alle seid Brüder. Was will der Herr damit sagen? Er will damit sagen, und das ergibt sich ja aus dem ersten Teil des Evangeliums, dass er das damit sagen will. Keiner von euch hat ein Recht, sich irgendwie etwas Besonderes herausnehmen zu dürfen. Ihr seid alle nur Kinder derselben Vaters, dessen Vaters im Himmel. Und da ist keiner wichtiger wie der Anna, der dann meint, ha, geht nicht. Dann vergisst er, dass der andere denselben Vater hat wie er selbst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, worauf beschränkt sich also diese Lehre des Herrn, wenn er sagt, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer Christus. Ihr sollt euch nicht Vater nennen lassen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Das beschränkt sich nur alles auf den geistlichen Bereich. Da muss diese Autorität anerkannt werden. Zuallererst einmal von den geistlichen Autoritäten in dieser Welt selbst, weil sie nur beliehene Autoritäten sind. Die Autorität schlechthin, die Meisterautorität schlechthin, die Lehrerautorität schlechthin, ist für alle, zuallererst einmal für den Klerus Christus. Und du hast kein Recht, dir irgendwo etwas Sondervergünstigung herauszunehmen oder für dich beanspruchen zu wollen, weil du keinen anderen, keinen besseren Vater hast, wie derjenige, dem du vielleicht diesen Anspruch gegenüber geltend machen willst. Ein wunderbares Evangelium ist das. Sieht man dem zunächst gar nicht an. Ne? Aber der rückt mal wieder so einiges gerade, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, oder könnte auch in unserer modernen Kirche einiges gerade rücken, das wäre bitterst nötig.